SWR 2 aktuell.
An diesem Dienstagmittag mit Marie Gedin und diesen Themen in der nächsten halben Stunde. Wer wird regieren nach dieser Bundestagswahl? Die Mehrheit der neuen Unionsfraktion wolle sicher lieber mitregieren als Opposition sein, sagt gleich hier im Interview der bisherige Unionsfraktionsvize Thorsten Frey. Von einer SPD-geführten Regierung geht dagegen die linken Abgeordnete Gesine Lötsch aus, hat sie uns gesagt. Das werde aber sicher noch länger dauern mit der Regierungsbildung als beim letzten Mal. Und ganz anderes Thema uns beschäftigt, die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Unser Korrespondent schildert, dass bislang niemand echtes Interesse daran zu haben scheint, den Flüchtlingen dort im unwirtlichen Niemandsland zu helfen. 2 Tage nach der Bundestagswahl und so langsam, Sie haben es vielleicht auch gerade in den Nachrichten gehört, lichten sich ja die Nebel. Ab morgen wollen FDP und Grüne herausfinden in ersten Treffen, ob und wie sie zusammen in einer Regierung sitzen könnten. Und die SPD will ebenfalls diese Woche loslegen mit dem Sondieren. Und die Union? Während Sonntagabend und auch Montag, also gestern, man sich das bei der CDU zumindest auch ganz gut vorstellen konnte mit dem Regieren, mehren sich jetzt dann doch die kritischen Stimmen und zwar nicht nur beim politischen Gegner. Einer der stellvertretenden Vorsitzenden der bisherigen Unionsfraktion ist Thorsten Frey. Für den kommenden 20. Bundestag hat er sich das Direktmandat für den Schwarzwald-Baar-Kreis und das obere Kinzigtal gesichert. Herr Frey, das schlechteste Ergebnis, das die Union je eingefahren hat, verantwortet von einem Spitzenkandidaten. Ist das ein gutes Signal zu sagen dann, ich will Kanzler werden von diesem Spitzenkandidaten?
Also entscheidend ist die Frage, ob wir Teil einer Bundesregierung sind. Darauf kommt es an. Und Sie dürfen ja eines nicht übersehen, diese 24,1% der Wähler, die uns gewählt haben, die haben uns ja nicht gewählt, dass wir in die Opposition gehen, sondern sie haben uns grundsätzlich gewählt, dass wir unsere Programmatik in einer Regierung auch durchsetzen können.
Aber das sieht zum Beispiel der Ministerpräsident von Hessen an, dass Volker Bouffier sagt, wir haben keinen Anspruch auf Regierungsverantwortung. Ich habe auch Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann so verstanden. Sind Sie sicher, dass die Union da mit einer Stimme spricht?
Also ich würde auch nicht von Anspruch sprechen. Das ist nicht die Maßgabe. Wir haben die Wahl verloren, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber das heißt doch nicht, dass wir uns jetzt in einen Schmollwinkel zurückziehen und sagen, mit allem Weiteren haben wir nichts zu tun. Ob wir einer neuen Regierung angehören werden oder nicht, das wird sich erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden und das werden auch nicht wir alleine entscheiden. Das wird von unterschiedlichen Kriterien abhängen. Mhm. Aber dass man sich darum bemüht, dass man sich als Teil der Lösung versteht, das finde ich selbstverständlich für eine demokratische Partei.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt wird das entschieden. Jetzt gibt es heute schon die konstituierende Fraktionssitzung. Auch da gibt es vorsichtig gesagt Diskussionen. Man könnte sagen, es gibt einen Streit auch darum, wie man mit dem Fraktionsvorsitz verfährt. Wissen Sie, in welche Richtung das alles gehen wird? Haben Sie einen Plan?
Also zunächst einmal treffen wir uns heute Abend um 17 Uhr zur Konstituierung der neuen Fraktion für den 20. Deutschen Bundestag. Und es ist gute Übung, dass wir dort nicht nur die Fraktionsgemeinschaft aus CDU und CSU erneuern, sondern dass wir auch einen gemeinsamen Fraktionsvorsitzenden wählen. Ich halte das auch für zwingend notwendig, damit auch die neue Fraktion handlungsfähig ist. Und wie wir das machen, dafür haben wir Statuten, dafür haben wir eine Arbeitsordnung. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass wir, so wie das alle anderen Fraktionen auch machen oder schon gemacht haben, heute einen Fraktionsvorsitzenden wählen und ihn dann eben auch mit den notwendigen Vollmachten ausstatten.
Das heißt, wenn wir heute lesen, schon vor der Fraktionssitzung wird es ein Statement geben. 16:45 ist das angekündigt. Da wird möglicherweise dann das Personal vielleicht schon vorgestellt, sogar mögliche Kandidaten.
Also es wird sicherlich so sein, dass unser bisheriger Fraktionsvorsitzender Ralf Brinkhaus dort erneut antreten wird. Er wird ja vorgeschlagen von den beiden Parteivorsitzenden. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er auch die Zustimmung der Fraktion gewinnen wird.
Herr Frey, dann würde ich gerne noch abschließend von Ihnen wissen, ich habe Sie so verstanden, wir werden heute Abend wissen, wer diese Fraktion künftig führt, egal ob es dann eine Oppositionsfraktion ist oder Teil einer Regierungsfraktion. Wann werden wir denn wissen, ob diese Unionsfraktion bzw. die Union mit dieser Fraktion im Rücken Koalitionsverhandlungen anstrebt? Sie sagen, das hängt nicht nur von Ihnen ab, aber Sie sind ja jederzeit in der Lage zu sagen, wir wollen das. Wann werden wir dieses Signal denn von Ihnen hören als Wählerinnen und Wähler?
Also ich bin davon überzeugt, dass es eine breite Mehrheit in unserer Fraktion und auch in unserer Partei gibt, die das möchte, die das grundsätzlich möchte. Und das muss man ja auch ganz offen sagen, eine Jamaika-Koalition wäre ja kein Notnagel, sondern das wäre eine Lösung, die vielleicht schon vor 4 Jahren die bessere gewesen wäre. Und deswegen eine große Chance für uns. Deswegen, ich würde immer dazu raten, und ich glaube, dass das die Mehrheit in CDU und CSU auch so sieht, wir sollten ausloten, ob eine solche Konstellation möglich ist. Dafür müssen die anderen beiden wollen, die FDP und die Grünen. Und am Ende muss es auch für uns zu Bedingungen passieren, die akzeptabel sind. Die Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Aber wenn das der Fall wäre, dann bin ich davon überzeugt, dass eine breite Mehrheit sich für eine Regierungsbeteiligung aussprechen würde.
Sagt Unionsfraktionsvize Thorsten Frey hier im Programm am Dienstagmittag. Schauen wir mal, wie das heute Abend aussieht. Was das für einen Spitzenkandidaten der Union, für Armin Laschet, heißt, wenn die CDU, so wie Thorsten Frey es konstatiert, krachend verloren hat, das hat er uns nicht verraten. Da sind die Konsequenzen bei anderen Unionspolitikern dann doch etwas deutlicher. Und damit sind wir in Rheinland-Pfalz bei CDU-Politikerin Julia Klöckner. Sie wollte vor 5 Jahren Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz werden. Und jetzt hat sie in Bad Kreuznach nicht mal mehr den Einzug in den Bundestag per Direktmandat geschafft. Als Landeschefin will sie nicht mehr antreten. Das hat sie gestern Abend bekannt gegeben und hat es heute früh in SWR aktuell so begründet.
Ich bin jetzt seit 10 Jahren Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz, habe den Verband konsolidiert. Der war ja sehr zerstritten und habe die Fraktion zusammengeführt und auch finanziell auf sehr gute Beine gestellt. Und wir schauen heute schon auf die Landtagswahl, die kommen wird in 5 Jahren. Und da bin ich der Meinung, dass wir frühzeitig die Weichen stellen müssen. Und deshalb habe ich gestern klar bekannt gegeben, was meine Pläne sind. Das hatte jetzt weniger etwas mit der Bundestagswahl zu tun.
Weniger mit der Bundestagswahl, weniger also mit der Unionsniederlage in Ihrem Bundesland und im Bund, so sagt es Klöckner. Allein die Wahrnehmung ist natürlich eine andere, wie man jetzt auch dem Standpunkt von Matthias Zahn aus unserer Redaktion Landespolitik in Mainz anhört.
Julia Klöckners Rückzug ist konsequent. Zu viele Negativrekorde hat sie als Landesvorsitzende mit zu verantworten. Das schlechteste Landtagswahlergebnis in der Geschichte der rheinland-pfälzischen CDU im März. Jetzt das schlechteste CDU-Ergebnis im Land bei einer Bundestagswahl. Verbunden mit einer persönlichen Demütigung. Klöckner, die sich so gerne volksnah gibt, verpasst das Direktmandat im eigenen Wahlkreis. Es ist die schmerzhafte Quittung dafür, dass sie schon länger den Kontakt zur Basis verloren hat. Julia Klöckner konnte nie schlüssig erklären, warum sie als Bundeslandwirtschaftsministerin nach Berlin geht, aber CDU-Vorsitzende im Land bleibt. Sie hat die Parteibasis nachhaltig verärgert, hat im Bund Laschet als Kanzlerkandidaten mit durchgesetzt, obwohl die Stimmung in Rheinland-Pfalz mehrheitlich für Söder war. Bei der Listenaufstellung für die Bundestagswahl wurde Klöckner mit dem schlechtesten Ergebnis aller Kandidierenden abgestraft. Spätestens seitdem war klar, ihre Zeit im Land geht zu Ende. Und was kommt danach? Wieder einmal verspricht die CDU, ein Wahldesaster schonungslos aufzuarbeiten. Die Partei ist gut beraten, jetzt auch wirklich mal Konsequenzen zu ziehen. Die CDU muss unverbrauchtes Personal und überzeugende Inhalte liefern. Sie muss sich organisatorisch neu aufstellen, um wieder kampagnenfähig zu werden. Der Absturz vom Sonntag war noch einmal ein unmissverständlicher Warnschuss der Wählerinnen und Wähler. Viele Chancen wird die Landes-CDU wohl nicht mehr bekommen, um die Trendwende zu schaffen.
Ein Standpunkt von Matthias Zahn in Mainz. Und jetzt zurück von der Landespolitik zum Bund. Da wird ja sondiert bzw. vorsondiert, wer mit wem in einer Regierung koalieren könnte. Aber das steht natürlich alles noch am Anfang. Sehr klar ist dagegen, wer im 20. Deutschen Bundestag sitzt. Und das sind vor allen Dingen viele, vor allem viele ältere Männer, die da sitzen werden, im zahlenmäßig größten Bundestag aller Zeiten. Aber so wie so viel vorweg, es sind nicht ganz so viele Abgeordnete wie befürchtet, das dann immerhin. Unser Korrespondent Lothar Lenz berichtet aus Berlin.
735 Mandate. Das sind noch einmal 26 Sitze mehr als im jetzt noch amtierenden Bundestag, der auch schon Rekordgröße hatte. Für die abermalige Vergrößerung des Parlaments sind wieder die sogenannten Überhangmandate verantwortlich. Während die Parteispitzen nun also sondieren, wer mit wem die nächste Bundesregierung bilden könnte, werden im Plenarsaal bald die Handwerker ihre Schraubenschlüssel auspacken und die Teppichmesser ansetzen. Zusätzliche Stühle müssen her und die Fraktionen ändern auch ihre Größe. Etliche der blauen Polsterstühle müssen also ummontiert werden. Die SPD-Fraktion zum Beispiel bildet künftig die größte Sitzgruppe im Parlament, 206 Mandate, 53 mehr als bisher. Die Unionsfraktion dagegen verliert 49 Sitze. Und während im Wahlkampf die Zukunftsthemen Klimaschutz und Digitalisierung eine große Rolle spielten, bleiben junge Abgeordnete im neuen Bundestag eher eine Minderheit. 50 der neu gewählten Bundestagsmitglieder sind jünger als 30 Jahre, also noch nicht einmal jeder 10. Parlamentarier. Die meisten Jungen haben die Grünen und die SPD in ihren Reihen. Auch beim Anteil weiblicher Abgeordneter ist der neue Bundestag nicht wirklich ein Spiegel der Gesellschaft. 35% beträgt der Frauenanteil im neuen Parlament. Den geringsten Frauenanteil hat die AfD mit gut 10% ihrer Abgeordneten. Bei FDP und Union liegt er um die 20%, bei der SPD bei gut einem Drittel. Paritätisch besetzt mit Frauen und Männern sind die Grünen und die Linke. Dass die im neuen Bundestag überhaupt wieder als Fraktion vertreten ist, hat die Partei Gregor Gysi, Gesine Lötzsch und Sören Pellmann zu verdanken. Die drei gewannen in Berlin und Leipzig jeweils ihr Direktmandat für die Linke. Damit ist die 5%-Hürde für die Partei außer Kraft gesetzt. Und ganz links im neuen Deutschen Bundestag nehmen bald 38 Abgeordnete der Linken Platz.
Und auf diese Linke schauen wir jetzt ein bisschen genauer. Wie gerade gehört, ist Gesine Lötzsch eine der drei RetterInnen der Linksfraktion, die dafür gesorgt hat, dass die Linke weiter im Parlament sitzt. Und ich habe Sie gefragt, Frau Lötzsch, diese dramatischen Verluste der Genossen und auf der anderen Seite Ihr persönlicher Sieg. Woran denken Sie denn morgens als erstes?
Naja, ich freue mich natürlich, dass es mir gelungen ist, das Direktmandat zum 6. Mal in Lichtenberg zu verteidigen. Und natürlich bin ich traurig, dass es auf diese Direktmandate angekommen ist, denn wir hatten als Partei uns natürlich viel mehr vorgenommen. Aber die Strategie von Scholz ist aufgegangen. Er hat zu 100% Merkel kopiert und da passte die Linke eben nicht rein.
Diese Merkel-Kopie von Scholz ist eine Möglichkeit, den SPD-Sieg zu analysieren. Eine andere ist es, dass Menschen, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, eher die SPD wählen als die Linke. Macht Ihnen das nicht Sorgen?
Ja, natürlich macht uns das Sorgen und damit müssen wir uns ganz genau auseinandersetzen. Und meine große Befürchtung ist ja, dass das, was die SPD im Wahlkampf versprochen hat, also den Mindestlohn anzuheben, die Renten anzuheben, dass sie das mit der FDP nicht durchsetzen kann. Und das wird natürlich zu einer großen Enttäuschung für viele Menschen führen und die Spaltung in unserer Gesellschaft vertiefen.
Spaltung der Gesellschaft ist nochmal ein wichtiges Thema, denn das eine ist, Sie haben Wähler an die SPD verloren, aber Wähler im Osten, die unzufrieden sind, wählen überwiegend, das zeigt das Ergebnis, die AfD statt der Linken. Ist das nicht sogar noch dramatischer als die Verluste an die SPD?
Beides ist natürlich dramatisch, denn wir haben ja ganz klare sozialpolitische Forderungen im Wahlkampf und in den ganzen Jahren davor aufgestellt. Aber das andere ist natürlich genauso dramatisch, weil wir als Linke ja viele Jahre im Osten die Partei waren, wo die Leute gesagt haben, die kümmern sich um uns, die kümmern sich um unsere sozialen Probleme, die kümmern sich darum, dass es nicht sein darf, dass nach 31 Jahren deutscher Einheit immer noch unterschiedliche Löhne und Renten in Ost und West gezahlt werden. Aber die Linke ist keine Adresse augenscheinlich mehr gewesen für gesellschaftspolitischen Protest, Protest gegen die Regierung der Großen Koalition.
Woran liegt das?
Und das ist natürlich eine Frage, mit der wir uns in den nächsten Tagen und Wochen sehr intensiv auseinandersetzen müssen.
Liegt das daran, dass Sie sich tatsächlich, mal sehr brutal gesagt, nicht genug gekümmert haben? Oder liegt es daran, dass die falschen Leute in Talkshows falsche Sachen gesagt haben?
Also ich glaube, wir haben in den letzten Wochen vor allen Dingen darauf Wert gelegt, dass wir zu einer Koalitionsbildung zur Verfügung stehen. Und sowohl die SPD als auch die Grünen sind darauf ja nie offensiv oder positiv eingegangen. Das war, glaube ich, nicht gut, um unser Wahlergebnis zu verbessern. Und wir haben auch in der Pandemiezeit es nicht geschafft, deutlich gegen die unsoziale Politik der Bundesregierung unseren Protest so auszudrücken, dass die Menschen auch verstanden haben, dass wir zum Beispiel mit den großzügigen Unterstützungen für Lufthansa 9 Milliarden Euro und für Großbetriebe und Abzocker nicht einverstanden waren. Das ist uns augenscheinlich nicht gelungen und links war nicht die Adresse für Protest.
Sie haben es gerade gesagt, Rot-Rot-Grün ist gescheitert. Habe ich das richtig rausgehört? Die anderen sind aber schuld?
Also die anderen sind in dem Sinne nicht schuld, sondern sind ja darauf gar nicht eingegangen. Es gibt schon seit vielen Jahren viele, viele Gesprächsrunden, aber augenscheinlich war das weder von der SPD noch von den Grünen.
Man könnte ja sagen, Rot-Rot-Grün ist gescheitert, weil die Linke einfach zu klein ist.
Das ist natürlich eine sehr richtige Analyse und die Linke muss sich natürlich fragen, warum es ihr nicht gelungen ist, mit dieser Perspektive oder mit dieser Option, mit dieser Regierungsoption stärker zu werden. Und das müssen wir jetzt sehr ernsthaft miteinander besprechen, ohne uns zu zerfleischen. Aber das ist, glaube ich, für uns eine entscheidende Frage. Wo ist unsere Rolle in dieser Gesellschaft? Die müssen wir neu bestimmen.
Rot-Rot-Grün wird es nicht. So ganz klar ist noch nicht, was es wird. Sie haben gerade angesprochen, die SPD. Sehen Sie die auf jeden Fall in einer Regierung? Oder anders gesagt, welche Koalition erwarten Sie?
Also ich sehe erstmal sehr, sehr lange Koalitionsverhandlungen. Ich denke, es wird eventuell noch länger dauern als nach der letzten Wahl. Und FDP und Grüne haben es jetzt in die Hand genommen, eine Entscheidung zu treffen. Aber ich höre auch viele Stimmen aus der Union, die sagen, der Wähler und die Wählerin hätten ihnen keinen Regierungsauftrag gegeben.
Das heißt, Sie rechnen mit was?
Ich rechne damit, aber wie gesagt, das liegt ja in der Zukunft, dass es eine Regierung SPD, FDP und Grüne gibt, aber entschieden ist nichts.
Da hat sie recht, Gesine Lötsch von der Linkspartei. Ganz anderes Thema zum Ende dieser Sendung. Wir schauen an die EU-Außengrenze. Ein Streitthema seit Jahren. Auf dem Mittelmeer ertrinken Flüchtlinge nach wie vor. Auf dem Balkan werden sie teils brutal zurückgedrängt. Aber wir reden jetzt über eine weitere EU-Außengrenze, die ein Problem ist, nämlich über die Grenze Polens zu Belarus. Tausende Menschen sind da in den vergangenen Wochen über die belarussische Grenze nach Polen geschleust worden. Viele mit dem Ziel Deutschland. Und Polens Umgang mit den Flüchtlingen an dieser Grenze stößt inzwischen auf massive Kritik. Die Regierung in Warschau hat den Ausnahmezustand in dieser Grenzregion verhängt. Das bedeutet, da kommen keine Helfer mehr rein. Flüchtlinge werden abgewiesen. Und dieser Ausnahmezustand soll jetzt verlängert werden. Jan Palokat, unser Korrespondent in Warschau. Wie dramatisch ist denn aktuell die Lage? Wie müssen wir uns das vorstellen in dieser Grenzregion?
Also es ist naturgemäß sehr, sehr schwer, sich da ein eigenes Bild zu machen, eben weil Journalisten beispielsweise dort nicht reinkommen. Ein Team hier aus dem Studio Warschau vom Fernsehen war dort auch in der Nähe und es wird dort tatsächlich viel kontrolliert und der Zugang abgesperrt. Es gibt teilweise Telefonkontakte zu Migranten, die sich dort in der Gegend aufhalten, teilweise ja auch seit Wochen eingekeilt zwischen im Prinzip den Grenzschützern beider Länder. Diese Kontakte werden immer schwieriger, das sagen auch Hilfsorganisationen, die uns gerade heute davon berichtet haben, dass die Migranten inzwischen sehr, sehr große Angst haben, überhaupt sich hier zu melden, insbesondere dann, wenn sie eben in Gewahrsam genommen werden. Und wir können also nur rekonstruieren, wie das läuft. Es scheint so zu sein, dass der polnische Grenzschutz, wenn er diese Menschen aufnimmt, sie dann, wenn sie bereits schwer erkrankt sind, denn es sind ja auch ziemlich harte Bedingungen dort, behandeln lässt, aber dann wohl sehr schnell, so jedenfalls die Darstellung der Hilfsorganisationen, die sich teilweise decken mit den Aussagen, dann werden sie ziemlich schnell wieder in Grenzschutz Posten gebracht und dann offenbar auch teilweise in der Nacht wieder versucht, über die Grenze zurückzuschieben. Das wären dann die illegalen Pushbacks. Dafür gibt es keine wirklich offizielle Bestätigung. Aber dass Migranten zurückgeschickt werden, das haben wir auch offiziell vom polnischen Grenzschutz.
Und dieses Gebiet, Sie sprechen gerade von Grenzposten, das ist im Prinzip ein bewaldetes Sumpfgebiet. Infrastruktur ist da eigentlich gar nicht. Diese Menschen hausen da
Ja, also das ist kein Gebiet, in dem man jetzt besonders lange campen kann. Und teilweise ist es ja so, von einer Gruppe wissen wir, die da anscheinend immer noch sind, dass sie seit Mitte August dort campieren. Teilweise wohl versorgt wurden von der belarussischen Seite. Es gibt ja hier auch einen Propagandakampf um die Frage, wer ist schuld? Die belarussischen Medien stellen das so ein bisschen so dar, als ob Polen schuld ist. Auch von der polnischen Seite sehen wir hier deutliche Versuche, über Handybilder, die angeblich Migranten abgenommen wurden, hier eine bestimmte Stimmung zu kreieren.
Herr Palukat, wenn Sie es jetzt schon ansprechen, Polen macht sehr eindeutig den belarussischen Machthaber Lukaschenko verantwortlich. Ist das so falsch?
Also es deckt sich auch wieder mit den Aussagen, die wir von denjenigen hören, die durchkommen, dass die belarussischen Funktionäre zumindest mithelfen und teilweise auch dann Druck ausüben. Viele erzählen, dass ihnen von den Schleusern gesagt wurde, wir haben eine neue Route, es geht eben nach Deutschland, es geht in den Westen über Belarus, über Minsk. Die werden dann offenbar dort auf dem Flughafen oder teilweise auch in Hotels ein, zwei Tage untergebracht und dann geht es angeblich nach Deutschland und dann merken die Leute, sie sind gar nicht in Deutschland, sondern sie sind im polnisch-belarussischen Grenzgebiet. Einige schaffen es dann irgendwie weiter, werden weiter im Landesinneren aufgegriffen. Einige schaffen es auch bis nach Deutschland. Aber es gibt inzwischen sehr, sehr viele Soldaten dort auch in der Grenzregion. Und auch unser Team hat berichtet, dass sie mehrfach kontrolliert wurden. Also es ist ein, selbst wenn sie es durch die eigentliche Grenze schaffen, kein einfacher Weg.
Das sind teils afghanische Migranten. Was steckt dahinter? Also was vermuten Sie oder was ist die offizielle Vermutung auch? Was für ein Planspiel ist das? Was wird da in Anführungsstrichen gespielt?
Also ich finde es schon plausibel und der Minsker Machthaber, der belarussische Machthaber Lukaschenko hat das ja auch vor einigen Wochen schon gesagt, dass er jetzt jedenfalls Migranten, Flüchtlingen keine Steine in den Weg legen will. Ich habe den Eindruck, er versucht da schon sozusagen eine Karte zu bekommen. Er ist ja sehr unter Druck geraten, auch über Sanktionen. Und wir haben es ja auch in anderen Ländern gesehen, im Zusammenarbeit mit der Türkei, dass man auf diesem Wege vielleicht auch einiges heraushandeln kann. Also ich denke, das ist so eine Mischung aus Druck machen und vielleicht sich erhoffen, dann doch ins Spiel zu kommen unter dem Motto, seht mal her, Europa, ihr müsst mit mir irgendwie zusammenarbeiten, sonst kriegt ihr Ärger, sonst kriegt ihr eben jede Menge Migranten. Und das ist ja, das hat sich ja 2015 erwiesen, ein großer Spaltpilz, dieses Thema auch für die Europäische Union und den Zusammenhalt in der Union.
Es gibt auch Kritik aus der EU, aus Brüssel, auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Gibt es Mahnungen? Wie könnte denn eine Lösung aussehen? / zeichnet sich irgendetwas ab?
Also ich habe jetzt nicht von Lösungen gehört und es war ja, als die Migrationswelle von eher vom Süden her kam, jetzt auch nicht Polen unbedingt an erster Stelle bei der Frage der Umverteilung von Flüchtlingen dabei. Da haben sie sich ja verweigert. Ich habe hier allerdings nicht sehr stark den Eindruck, dass aus Brüssel oder aus Berlin jetzt hier Druck gemacht würde. Mein Eindruck ist sogar, dass man vielleicht klammheimlich das sogar ganz gut findet, dass der Zugang hier sehr, sehr erschwert wird. Wir hatten ja den Besuch, den Abschiedsbesuch, muss man sagen, der Bundeskanzlerin hier und es war schon erstaunlich, dass die Kanzlerin, die mal für diese Willkommenskultur stand, hier die humanitären Fragen, und es gibt ja hier wirklich dramatische Geschichte, auch Todesfälle inzwischen, mit einem Halbsatz jedenfalls im Auftritt vor der Presse erwähnt hat und ansonsten sehr stark auf die Sicherung der Grenze einging und vor allen Dingen auch Minsk und Belarus die Schuld zugewiesen hat beziehungsweise gefordert hat, dass diese Seite jetzt hier sich um diese Probleme kümmern müsse.
Jan Palukat, unser Korrespondent in Warschau über die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Wie viel Geld dürfen Betriebsräte bekommen? Das war in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder großes Thema, weil diese Frage nämlich vor Gericht verhandelt worden ist. Der Grat ist ja manchmal sehr schmal zwischen einer angemessenen Bezahlung und dem Geschmäckle, ob Unternehmen sich die Arbeitnehmervertreter mit Geld gewogen machen wollen. Der aktuelle Prozess um üppige Bezüge und Boni für Betriebsräte von VW hat viel Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt hat das Landgericht Braunschweig die angeklagten VW-Personalmanager freigesprochen. Frage an Katharina Fortenbacher-Jahn aus unserer Wirtschaftsredaktion. Warum? Jetzt kann mich Frau Fortenbacher-Jahn offenbar nicht hören, aber jetzt kann sie mich hören.
Hallo. Hallo.
Katharina, die VW-Personalmanager freigesprochen. Warum?
Ja, für das Gericht ist ihnen kein strafbares Verhalten nachzuweisen gewesen. Es ist den Argumenten der Staatsanwaltschaft also nicht gefolgt, die Bewährungsstrafen und Geldbußen gefordert hatte. Sie hatte den teils ehemaligen Personalmanagern von VW Untreue vorgeworfen. Sie hätten dem Konzern geschadet, indem sie dem ehemaligen Betriebsratschef Osterloh und weiteren Betriebsräten jahrelang zu viel Geld genehmigt hätten. Osterloh hat in einem Spitzenjahr insgesamt rund 750.000 Euro bekommen.
Also im Grunde wie ein Manager. Was dürfen denn Betriebsräte normalerweise verdienen?
Na, das ist der springende Punkt. Wenn man das Betriebsverfassungsgesetz aufschlägt, ist das nicht so ganz einfach zu bestimmen. Im Betriebsrat zu sein, ist erstmal ein Ehrenamt. Beschäftigte müssen dafür aber bezahlt freigestellt werden. Und wenn jetzt eben jemand jahrelang im Betriebsrat ist, ist das nicht so einfach nachzuvollziehen, wie er denn sonst Karriere gemacht hätte, wie sonst der Verdienst auch gelaufen wäre in dieser langen Zeit. So hat VW eben auch argumentiert, das müsse berücksichtigt werden. Beispielsweise Bernd Osterloh hätte auch Personalvorstand werden können, hat sich in der Zeit weiter qualifiziert und hätte da auch viel mehr verdienen können.
Schauen wir zum Schluss noch an die Börse nach Frankfurt. Der DAX ist wieder zurückgefallen. Was steckt da dahinter?
Da überwiegt jetzt wieder die Sorge, die Pläne zum Eindämmen der lockeren Geldpolitik, die belasten die Anleger. Da verpufft dann auch eine positive Nachricht wie die deutlich verbesserte Verbraucherstimmung in Deutschland. Der DAX 15.390 Punkte, rund 1,2% im Minus.
Katharina Fortenbacher-Jahn aus unserer SWR-Wirtschaftsredaktion.